Ja, schön, dass ich bei euch sein darf heute Morgen. Das Thema wurde bereits angekündigt, Berufung, und dabei möchte ich das Leben des Johannes des Täufers ein bisschen beleuchten. Wir beginnen mit dem Text, den ich gerne dazu lesen möchte, aus Matthäus Kapitel 3, Vers 1 bis 6. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 3, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Dabei ist Herrn das Wort Yahweh im Alten Testament. Macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hat ein Gewand von Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm heraus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, der Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, also Jesus, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Soweit dieser Text. Ich möchte mit dem Leben von Bill Wilson kurz beginnen. Kennt jemand Bill Wilson? Ja. Ich lese aus seinem Leben. Von seiner Mutter verlassen saß der 12-jährige Bill, übrigens ist mein Sohn jetzt gerade auch 12-jährig, mein Kleinster, mein 12-jähriger Bill, an einer Straßenecke und wartete. Er wartete 3 Tage. Aber die Mutter kam nicht mehr zurück. Ein gläubiger Mann, der seinen Sohn im Krankenhaus besuchen wollte, sah diesen Jungen und sprach ihn an. Dann besorgte er ihm zu essen und bezahlte die Teilnahme an einem Sonntagsschulcamp. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte Bill von Jesus dort an diesem Camp. Da er aber ziemlich heruntergekommen aussah, auch übel roch, wollte aber doch niemand mit ihm beten. Und so betete er dann ganz alleine zu Gott und sagte: Meine Mutter will mich nicht haben. Die Christen hier wollen mich, glaube ich, auch nicht haben. Aber wenn du mich willst, da bin ich. Und das war der Beginn von einer Beziehung zu Jesus. Das war der Moment, wo er sein Leben ausgerichtet hat. Dann in seiner ganzen Lebensgeschichte wuchs dieser Bill Wilson dann auf, wurde Pastor und hatte ein Herz voll Mitgefühl mit den Kindern in ähnlichen Situationen. Kinder, die eben verlassen sind oder wegen Gewalt, Alkohol, Missbrauch, Vernachlässigung und so weiter, da kümmert er sich darum. Und er hat dieses Werk, das Metro World Child ins Leben gerufen und für ihn hieß es dann, die Not ist für mich der Ruf. Das war für ihn der Ruf in die Nachfolge, in den Dienst. Und so sehen wir in diesem Person, dass eben Gott eine Berufung über dem Leben von diesem Bill hatte. Er hat ihnen Umstände gegeben, die wirklich sehr schwierig waren. Und genau in diesen Umständen hatte er einen Plan. Und das ist doch etwas Wunderbares. Ich möchte jetzt zu Johannes den Täufer kommen. Bei ihm war es ja ganz speziell, weil seine Berufung war schon prophezeit. Wir haben ja das gelesen, als eine Stimme in der Wüste. Jesaja hatte das durch den Heiligen Geist inspiriert, geschrieben, dass da eine Stimme in der Wüste sein wird. Und dass diese Stimme eine der vornehmsten Funktionen haben wird, nämlich den anzukündigen, der uns das Heil bringt. Gott selber anzukündigen, der die Menschen besucht. Weil Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Als Herold. Nun, was war ein Herold damals? Wenn der König eine Reise plante, dann schickte er den Herold voraus. Der verkündigte dann überall, der König wird kommen, macht euch bereit. Wenn der König kommt, dann kann man nicht einfach so irgendwie mit irgendwelchen Kleidern da sein. Und da muss man auch alles vorbereiten. Die Straße, wenn es da Löcher hat, muss man die zudecken. Wenn irgendwo was heruntergefallen ist, muss man das wegnehmen. Sodass der König eine gerade Bahn hat. Und vor allem die Menschen vorbereitet sind. Und so war das die Aufgabe. Er war der größte Prophet im alten Bund, bevor Jesus dann den neuen Bund mit seinem eigenen Blut aufgerichtet hat. Und er kam auch in der Kraft des Propheten Elia. Wenn wir in Malachi 3 lesen, ganz am Schluss des Alten Testamentes, können wir das aufschlagen. Einer der letzten Verse, dann lesen wir Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Dieser Elia war angekündigt. Nun, der Elia war ja ganz ein spezieller Prophet. Ist einer der wenigen, die ja nicht durch den Tod gegangen ist. Das kennt ihr im Alten Testament. Gab noch jemand? Wisst ihr gerade, wer das war? Der Henoch, genau. Und der Elia, der wurde nach einem feurigen Wagen. Und Elisa war dort und schaute dann das an. Nun ist das natürlich nicht Elia selber, der gekommen ist. Aber Johannes der Täufer war in der Kraft des Elia gekommen. Elia war ja ein Prophet, man kann vielleicht sagen, der im Schwerpunkt das Gericht verkündigte und oft auch ausübte. Denkt daran, diese 50 Soldaten, die der König geschickt hat, hey, holt diesen Elia da von diesem Berg herunter. Und der andere, hey Elia, komm runter. Und dann, was kam? Feuer. 50, die waren weg. Nochmals 50. Beim dritten da, der wusste, was ihm blieb, sagte, bitte Elia, verschone unser Leben, komm doch bitte mit. Und dann hat Gott gesagt, ja, geh mit. Also sehr viel, das ist ja auch der Gegensatz zu Elisa, oder? Wenn ihr das wieder mal anschaut. Elisa ist der Prophet der Gnade. Sehr viele Parallelen zum ersten Kommen von Jesu. Müsst ihr mal dann studieren. Gut, in dieser Kraft und Geist war er vorausgesagt. Das heißt also, diese Berufung für Johannes den Täufer war bereits prophezeit, dass er kommen würde als Herold, dass er kommen würde als der Elia, indem er eben auch über Gericht sprechen würde. Übrigens ein kleines Rätsel noch, vielleicht kennt ihr die Stelle, Johannes 1, 21, da wurde er ja gefragt, bist denn du der Elia, oder? Zuerst fragt er, bist du der Messias? Er sagt, nein, bin ich nicht. Ja, bist du der Elia? Nein, bin ich auch nicht. Ja, wer bist du denn? Oder? Ja, eine Stimme in der Wüste. Aber interessanterweise, später in Matthäus 11, auch Lukas 7, erklärt Jesus, wenn ihr es annehmen wollt, Johannes der Täufer, er war der Elia. Ja, war er jetzt der Elia oder war er nicht der Elia? Und das ist eben ganz spannend. Wir haben ja zwei Kommen von Jesus. Oder das erste Kommen, da ist er gekommen in der Gnade. Da ist er gekommen, um das Problem der Sünde zu lösen. Aber wir warten ja auf das zweite Kommen. Unser Herz ist erfüllt im Gedanken, Jesus kommt wieder. Und gerade wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, dann müssen wir sagen, ich glaube, die Ankunft des Herrn nähert sich. Wir dürfen Freude haben bei all den Problemen, die da. Ich meine, wir freuen uns nicht über die Probleme, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Und wir leiden mit. Aber wir freuen uns, dass das Zeichen sind, dass Jesus bald wiederkommt. Also es gibt ein zweites Kommen und das ist die Macht und Herrlichkeit. Also gibt es eben zwei Elia. Und die erste Erfüllung, das war eben Johannes der Täufer. Und er hatte keine Wunder gemacht, keine Gerichtszeichen. Aber es waren Donnerworte, oder? Schlangenbrut, hat er da gesagt. Und wenn ihr im Lukas lest, oder, hat er das sogar allen gesagt. Nicht nur da den Pharisäern. Also eben richtige Gerichts- und Donnerworte, oder? Und um die Herzen aufzuwecken. Manchmal, wenn wir so ganz sanft, zu sanft sind, dann ist das Problem, dass die Leute geistlich einfach weiterschlafen, oder? Manchmal braucht es so diesen Weckruf, oder? Das hat er gemacht. Aber für das zweite Kommen Jesu ist ja uns in der Offenbarung, oder Kapitel 11, auch prophezeit. Zwei Zeugen, die dort erwähnt sind. Mögt ihr euch erinnern, was dort zu denen gesagt wird? Was die machen? Oder das sind dann verschiedene Zeichen. Und dann sehen wir Feuer vom Himmel und dass es nicht regnet während ihrem Dienst. Das sind typisch zwei Sachen, die eben Elia gemacht hatte. Oder beim König Ahab kam er, es wird nicht mehr regnen, bis ich das wieder sage. Dann regnet es 3 Jahre lang nicht mehr. Und so wird es dann auch in der Zukunft sein mit diesen zwei Zeugen, die auch wieder da sein werden in der Kraft des Elia und des Mose. Könnt ihr dann selber nachlesen, kleine Hausaufgaben, oder? Ihr wisst ja, ich bin Dozent, oder? Dann muss man immer Hausaufgaben geben. Gut, nun gehen wir mal weiter. Unerfüllter Kinderwunsch. Wir kennen natürlich alle die Geschichte von Abraham und Sara. Lange haben die gebetet, haben dann auch noch eigene Lösungen gesucht, oder? Und Gott hat das Wunder gegeben, dass sie ein Kind erhalten haben, im hohen Alter. Den Isaak. Dann kennen wir auch Manoach und seine Frau. Auch sie hatten keine Kinder. Und dann kam dieser Engel des Herrn und gab diese Verheißung inklusive Berufung, dass das ein Nazirer sein wird. Jemand, der eben ganz Gott hingeweiht ist, um ihm zu dienen. Simson. Und so war es eben auch bei Johannes. Oder? Der Zacharias und Elisabeth waren schon auch älter und ich sage jetzt mal biologisch gesehen wahrscheinlich auch schon, hatten sie abgeschlossen. Aber das ganze Leben lang hatten sie gebetet, dass doch sie ein Kind haben könnten. Und das war ja so, wir kennen ja die Geschichte, oder? Lukas 1. Der Zacharias durfte, das war einmal im Leben möglich, dass er dort dienen durfte, direkt im Tempel. Das war eine Ehre. Und jetzt ist er da, ein Engel, der war total erschrocken. Oder? Und dann sagt dieser Engel ihm, sie werden noch ein Kind erhalten. Und dann sagt er, dachte er bei sich, das ist doch gar nicht möglich. Oder? Ich meine, wir Männer, oder? Wir denken ja logisch, oder? Das geht doch nicht. Oder? Und ja, das ist so, oder? Und dann war der stumm, oder? Dann kam er da raus, da wussten sie, irgendwas ist passiert, oder? Und dann bekamen sie diesen Johannes. Nun, was möchte ich damit sagen? Alle drei bekamen eine Berufung, und zwar bereits bevor sie geboren oder sogar gezeugt worden sind. Eine Berufung für ihr Leben. Und jetzt ist es sehr spannend, wenn man diese drei anschaut: Isaak, Simson und Johannes. Oder das wird ja oft auch genommen für diese sogenannte Prädestination, haben Sie sicher auch schon gehört. So quasi, ja, die sind halt schon vorherbestimmt. Und da möchte ich wie das klarstellen. Gott hat sie erwählt, oder man kann sagen vorherbestimmt, für einen bestimmten Dienst. Für eine bestimmte Aufgabe, so wie diese Blumen, oder? Wir haben das gehört, wunderbares Beispiel. Die Blumen haben keinen eigenen Willen. Oder? Also in diesem Sinne, da diese, also es war für mich ganz neu, da mit dieser Blume, wie hieß die schon wieder? Ah ja, Nachtkerze, genau. Also diese Nachtkerze kann ja nicht einfach sagen, weißt du was, das gefällt mir nicht. Oder? Also Nacht ist nicht so schön, ich will lieber am Tag blühen. Oder? Haben keinen eigenen Willen. Aber Gott hat uns Menschen gemacht in seinem Bilde. Und das macht ihn groß. Er hat uns nicht gemacht als Roboter, die sind vorherbestimmt und machen ganz genau gemäß Programm, wie alles abläuft. Gemäß Programm läuft nur unser vegetatives Nervensystem und, sage ich mal, unser Körper, und das ist auch wunderbar, sonst müssten wir sehr viel denken. Aber wir als Menschen haben einen freien Willen. In dem, was Gott uns hineingestellt hat und dich und mich berufen hat, haben wir den Willen zu sagen, ja oder nein. Und das ist ganz interessant bei diesem Leben. Wenn wir bei Isaak schauen, man kann so sagen, die erste Hälfte, wirklich schön, da hat er seine Berufung gelebt. Und dann ist er irgendwie geistlich irgendwann mal eingeschlafen. Und dann kennen wir ja dann die ganze tragische Geschichte, oder mit Jakob und Esau. Er wollte den Falschen segnen. Er wusste das doch. Also wir sehen, da gab es irgendwie ein Einschlafen. Bei Simson, was müssen wir da sagen? Tja, der war egoistisch, eigenwillig, machte, was ihm passte, fragte überhaupt nicht nach, was Gott wollte. Eine Katastrophe, passt natürlich da zum Richterbuch, oder? Also eine totale Katastrophe. Ich meine, dass Gott dann das Ganze noch so gelenkt hat, dass er trotzdem die Philister schlug. Das war Plan B oder C, würde ich jetzt mal sagen, aber nicht Plan A. Versteht ihr? Der hat total versagt. Aber wirklich total. Und dass er dann sein Augenlicht verlor, das war die züchtigende Hand Gottes. Und so sehen wir, Simson hatte eine Berufung in sein Leben gegeben. Eigenwillig ist er einen Weg gegangen, der weg war vom Segen Gottes. Und anstatt dass er den Segen hatte, kam er unter die Zucht Gottes. Und dann, als er da blind, ich weiß nicht genau, man stellt sich so vor, dass er rundherum lief, oder, weil da die Mühlsteine, da vielleicht bekam er dann auf einmal Licht. Geistlich, ist ja möglich. Obwohl, auch ganz am Schluss noch, oder, ging es eigentlich mehr um Rache, um seine Augen. Oder? Also wir sehen, oder, dass, und jetzt bei Johannes, dem Täufer, kann man sagen, wie schön. Wie hat er diese Berufung gelebt? Wie hat er auf wirklich, man kann einfach sagen, auf alles verzichtet? Wir haben das gelesen, oder? In der Wüste. Und da seine Diät, sage ich mal, war jetzt auch nicht gerade so das, was wir uns vielleicht jeden Tag wünschen. Also, ja, Honig schon, aber auch nicht zu viel. Oder? Also, versteht mir, aber Heuschrecken wäre jetzt nicht gerade so mein Ding. Oder? Also, das heißt, er hat sich ganz Gott hingegeben. Er hat diese Aufgabe vorbildlich gemacht. Als er dann im Gefängnis landete, wissen wir, da kam noch eine Krise, oder? Weil auch er sich das natürlich ein bisschen anders vorgestellt hatte. Oder man muss sich immer vorstellen, damals, wenn vom Messias die Rede war, vom Maschiach, also von dem Gesalbten oder Christus, oder? Ja, da dachte man natürlich an Glanz und Gloria, oder? Und dass die Römer alle da weggehen mussten und der Messias als König regieren würde. Das war ihre Vorstellung. Und das sehen wir auch in den Jüngern, oder? Die checkten das lange Zeit nicht. Erst nach der Auferstehung, oder? Die hatten sich ja noch versteckt, oder? Die wussten nicht mehr weiter. Sie sagten, pff, jetzt ist irgendwie unsere ganze Hoffnung weg, haben ja auch diese beiden Emmaus-Jünger gesagt, oder? Die waren total verwirrt, obwohl es Jesus ihnen gesagt hat, oder? Ist das schon speziell. Aber eben hinter dem Hintergrund muss man das sehen bei Johannes dem Täufer. Und wir sehen auch, Jesus hat ihn nicht getadelt, sondern hat ihm gesagt, schau mal, was alles passiert, sagt ihm, was jetzt alles passiert. Und das war für ihn dann eine klare Message. Er wusste, jawohl, es ist der Messias. Und jetzt bin ich da, warum auch immer. Und wir wissen, seine Aufgabe war eben abgeschlossen. Und das, finde ich, ist etwas Wunderbares. Diese Berufung, die in sein Leben gelegt worden ist, hat er treu erfüllt. Ich mache noch einen kleinen apologetischen Exkurs. Apologetik, wisst ihr, das ist eigentlich Verteidigung des Glaubens. Wenn wir ja mit Menschen reden, dann heißt es manchmal, ja, das steht da nur in der Bibel drin, oder? Johannes den Täufer, hat es den überhaupt gegeben? Oder? Das ist doch alles nur ein Mythos und ein Märchen, oder? Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber manche liberale Theologen, wenn ihr da lest, oder, dann steht das tatsächlich viel vom Mythos drin. Man nimmt das gar nicht ernst, oder? Jetzt ist aber interessant, wenn jetzt eben ein Skeptiker fragt, oder, dann sollten wir vielleicht doch begründet antworten. Oder? Immer mit Liebe, freundlich, aber bestimmt und gut begründet. Sodass, wenn jemand dann nachdenkt und wirklich das prüft, sagen kann, doch, es stimmt, was gesagt wird. Und was er dann damit macht, ist wieder etwas anderes. Oder? Wir können ja niemanden bekehren. Eben das ist auch die Sache. Jeder muss dann auch wollen. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist eben interessant, oder? Dieser Johannes der Täufer, der wird eben außerbiblisch erwähnt. Wer kennt den Flavius Josephus? Einige, oder? Das ist, das ist eine Quelle, außerbiblische Quelle. Da wird einfach so beiläufig, wird er mal noch erwähnt. Auch Jesus wird beiläufig erwähnt. Weil für Flavius war das noch nicht wichtig. Er war auch kein Christ, oder? Er war eigentlich ein Verräter aus Sicht der Juden, weil er übergelaufen ist zu den Römern. Obwohl er ja eigentlich den Aufstand auch mit angezettelt hatte damals, 66 nach Christus, das ja in der Katastrophe endete, dass Jerusalem zerstört worden ist, der Tempel zerstört worden ist. Und da ist er eben vor, was er gemerkt hat, oh, die Römer sind doch noch ein bisschen stärker als wir, dann ist er schnell übergelaufen. Und bevor sie da in den Kopf kürzer gemacht hatten, hat er gesagt, hey, halt, ich bin ein gelehrter Mensch, ich kann euch helfen, ich kenne da alles und ich kann euch sehr hilfreich sein, ich kann auch schreiben, oder, und so weiter. Und haben die Römer gesagt, ja gut, okay, dann bleibt bei uns. Und dann hat er eben das geschrieben, oder, diese Altertümer und die jüdischen Kriege, eine Quelle, die natürlich für uns unheimlich reich ist, oder, was da alles passiert ist. Und gleichzeitig eben das Neue Testament bestätigt. Das ist eben das Interessante. Und da wird er erwähnt, sowohl, dass der Johannes mit dem Beinamen Täufer eben da am Jordan taufte und viele Leute zu ihm gingen. Er beschreibt aber auch diesen Herodes Antipas, dass er da seinem Bruder die Frau ausspannte, oder? Und dass dieser Herodes eben auch den Johannes ins Gefängnis warf, und zwar in die Festung Machaerus, das ist dort unten beim Toten Meer, oder auf der jordanischen Seite heute, oder? Und er dort hingerichtet worden ist. Das ist einfach ein kleiner Exkurs. Der Johannes, der lebte wirklich. Nun, dieser Johannes lebte eben seine Berufung. Und die Botschaft, die er brachte, ich möchte hier einfach ein paar Sachen auch hier erwähnen. Er hatte nämlich eine Botschaft, die war nicht gerade angenehm. Oder ihr wisst, wie das ist, oder? Wenn ich jemandem eine Botschaft bringen muss und ist unangenehm, ich weiß nicht, wie es euch geht, oder? Aber sagen wir mal so, der normale Durchschnittmensch möchte das eher nicht. Ich gehöre auch zu denen, also ich muss auch ehrlich sagen. Ich bringe lieber eine gute Botschaft, oder, als eine harte Botschaft. Oder? Nun, Demo hatte die Botschaft, tut Buße. Denn das Königreich der Himmel, und zwar eben in Form des Königs, des Jesus selbst, des Messias, ist nahe. Er musste den Finger in den wunden Punkt legen. Wir haben gesehen, die Berufung, die Johannes hatte, war eben das Volk bereit zu machen für den Messias. Und das größte Problem war, dass ihre Herzen weit weg waren von Gott. Und für uns, auch jetzt, tut das richtig weh, wenn man sieht, unser Volk mit dieser Vergangenheit, oder christlichen Vergangenheit, im christliches Abendland und wo wir heute stehen. Und wie menschlich gerungen wird mit einem Problem und niemand in den Sinn kommt, man könnte mal öffentlich Buße tun, einen Tag machen, bei dem das ganze Land Buße tut und betet, dass Gott durch uns gnädig ist, wegen diesem Corona-Problem. Nein, man versucht dieses und das andere und ich sage mal so, es ist wie eine Verwirrung. Und das ist das Gericht. Und da können wir wirklich nur beten, dass Gott gnädig ist. Nun, er hatte also diese harte Botschaft. Tut Buße. Und die gilt auch heute noch. Und er sagt dann auch, schaut, wenn er aufrichtige Buße tut, dann zeigt sich das auch im Leben. Und wir wissen ja, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir müssen gute Taten machen und dann sind wir Gott wohlgefällig. Nein, wir suchen Gott und anerkennen, wir sind völlig unfähig. Wir können ja gar nicht. Das Problem ist ja die Sünde in uns. Aber wenn wir aufrichtig zu Gott kommen, wenn wir aufrichtig ihn bekennen, dann schenkt er uns ja die Kraft. Und wir leben ja jetzt in dieser wunderbaren Zeit, und das haben wir auch gehört, oder, wo wir den Heiligen Geist geschenkt haben in unsere Herzen. Und der Heilige Geist, er hat die Kraft, uns zu verändern. Aber er will unser Ja. Du musst Ja sagen. Und dann passiert es. Du musst nicht das Gute oder dich selbst verändern wollen. Aber lass dich verändern. Ich weiß nicht, ob jemand mal versucht hat, geduldiger zu werden. Probiert das mal, oder? Da kann ich auch nur beten, Herr, mach du mich geduldiger, oder? Und so sehen wir, hat er verschiedene Botschaften, wir gehen das nicht im Einzelnen durch, aber ich möchte euch ermuntern, lest doch auch gerade in Lukas 3, dort wird noch ein bisschen mehr ausgeführt, was die Botschaft war. Er richtete an alle eben, was sie tun sollen. Es kamen aber auch Zöllner, es kamen auch Kriegsknechte, auch zu ihnen sagte er. Und schlussendlich, oder wenn wir es zusammenfassen, können wir das so sagen, wenn wir umkehren zu Gott, wenn wir unsere Unfähigkeit einsehen, bekennen und uns verändern lassen wollen, dann wird der Geist Gottes seine Frucht in uns bewirken. Diese neunfache Frucht, Galater 5,22, etwas Wunderbares. Das ist die Botschaft. Und das war schlussendlich auch die Botschaft des Johannes des Täufers. Natürlich, damals war noch nicht der Heilige Geist innewohnend, aber auch damals schon wirkte der Heilige Geist. Wir sehen das auch im Alten Testament immer wieder, kam der Heilige Geist über die Einzelnen und aufrichtige, sage ich mal, die Gott aufrichtig suchten, hat Gott immer beigestanden und auch geholfen. Johannes lebte diese Berufung, indem er eben die unangenehme Botschaft brachte, sich nicht scheute, auch nicht Angst hatte, oder dem Herodes Antipas zu sagen, das ist Sünde, was du machst. Schau, es ist im Gesetz ganz klar verboten, du kannst nicht die Frau deines Bruders haben. Das geht nicht. Und du solltest ja ein Vorbild sein, oder? Und er hatte keine Angst. Er wusste, sicherlich hatten einige gesagt, hey, halt das Maul, oder entschuldige dich, sonst bist du dann ein Kopfkürzer, oder? Das haben sie ganz sicher ihm gesagt. Er wusste, sag mal so, er war sich über die Risiken absolut klar, oder? Und so sind auch wir uns der Risiken klar, wenn wir einstehen für Gott, wenn wir einstehen für die Wahrheit. Und das gilt jetzt ganz besonders auch, denke ich, auf diese Abstimmung hin. Wir müssen einfach klare Position beziehen. Gott hat eine gute Ordnung, er meint es gut mit uns. Das ist ja das Verrückte, dass man immer sagt, ja, er meint sich gut, er will uns einschränken. Nein, er meint es gut. Und wenn diese Abstimmung, wenn da ein Ja kommt, das ist eine ganz falsche Richtung. Und das wird nicht Segen bringen, sondern Fluch. Und das ist die Situation. Und da müssen wir auch heute einstehen und den Mut haben. Nun, ich komme zum Teil, wo wir uns jetzt nochmals überlegen. Oder das eine, wenn wir einfach sagen, ja, finde deine Berufung. Ich möchte wie nochmals das mitgeben. Gott hat eine Berufung über deinem Leben. Die ist bereits da. Gott hat über jeden Menschen einen Plan. Das haben wir zu Beginn gesehen. Gott hat einen Masterplan, oder? Und das sind die einzelnen Menschen. Jeder Einzelne hat seine Aufgabe in dem. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, in diese Berufung zu kommen. Das beginnt natürlich mit der Umkehr zu ihm, dass wir ihm gehören. Und dann eben aufmerksam suchen nach dem, was Gott in deinem Leben will. Und ich möchte auch da nochmals zwei weitere Personen aus dem Alten Testament erwähnen. Jeremia, wir lesen hier im Kapitel 1 von Jeremia. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Also ehe du gezeugt warst, habe ich dich gesehen. Und so ist es mit euch. Jeder Einzelne, ehe du gezeugt worden bist, hat Gott dich bereits gesehen. Und hat einen guten Plan. Das ist ein guter Plan, den er für dein Leben hat. Und auch diese Jeremia, das war ein ganz schwieriger Weg, oder? Ganz schwieriger Weg. Aber er ist den Weg gegangen. Er war Gott treu. Und ich glaube, klar gab es den Moment, wo er geschrien hat, dass am liebsten wäre ich gar nie geboren, oder? Wie der Hiob. Einfach, dass wir sehen, dass das lebt, oder? Das ist nicht einfach so in einem Höhenflug, oder? Da gibt es Wellen und Täler. Aber wenn wir bei ihm sind, oder, da dürfen wir das auch zu ihm sagen, zu ihm kommen oder sagen, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Oder? Jetzt habe ich gedacht, das sei das Richtige und jetzt ist es ganz anders. Dann dürfen wir das bringen. Bei Jeremia war das so. Oder Paulus. Paulus schreibt im Galater 1,15, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. vom Mutterleib ausgesondert. Dieser Paulus, der so total rasend war, um die Christen zu verfolgen und zu vernichten, da hat Gott gerufen. Und jetzt kam der Moment, wo dieser Paulus in sich ging. Blind, wurde nach Damaskus geführt, 3 Tage lang nichts gegessen, nichts getrunken. Alle haben schon Angst gehabt, gesagt, du isst doch bitte etwas. Nein, für ihn war es viel klarer, jetzt muss ich Klarheit finden. In meinem Leben war offensichtlich etwas total falsch. Und dann dieser Paulus, vom Saulus dieser Paulus. Das ist wunderbar. Er hat dann diese Berufung gelebt. Aber er hat auch innerlich, das hat ihm auch wehgetan, diese Zeit, wo er eben nicht in dieser Berufung war, vorher. Er sagt, ich bin eigentlich gar nicht würdig, weil ich habe die Gemeinde verfolgt. Das war nicht etwas Kleines, dass er dann sagt, ja okay, jetzt war halt so, sah das halt damals noch nicht. Nein, ihm tat das wirklich leid. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und so sehen wir eben auch bei Johannes genau gleich diese Berufung, die wir auch hier lesen im Kapitel 1, ich habe das bereits angesprochen, der Engel, der kam und mit diesem Zacharias dann auch redete und ihm dann sagte, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Also klar, das geht auf das Nazirärgebot, oder? Nazirär war jemand, der sich freiwillig im Normalfall Gott weihte für eine Zeit und dann durfte er eben das nicht trinken. War übrigens auch ganz klar die Berufung bei Simson. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon vom Mutterleib an. Unheimlich. Also das heißt, der Heilige Geist wird ihn begleiten. Er wird da sein. Aber es war immer noch sein Wille, vom Johannes. Es war nicht so, dass er das musste. Aber er sah, das ist der richtige, gute Weg und ich will das. Und dann war er so gesegnet. Wunderbar. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Eben vor dem Messias hergehen. Und die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten. Und so haben auch wir haben das eben auch gesehen mit diesen Blumen, wir sind auch einzigartig. Wir haben, jeder von euch hat einen Mix von Gaben, die einzigartig ist. Also wir sind, die einen sind sehr einseitig begabt, oder? Das gibt es, andere sind mehr vielfältig begabt. Es gibt eben alles. Aber jeder ist für das begabt, was Gott ihn berufen hat. Und Gott möchte, dass du in diesem Weg bist, den er für dich hat. Und dann wirst du gesegnet sein und ein Segen sein für alle anderen. Und dann kann sich der Plan Gottes erfüllen, bis er wiederkommt. Und wunderbar, wenn er wiederkommt und er uns findet, oder in dem, was er für uns vorgesehen hat. Wenn wir eben nicht faul sind, oder ängstlich und denke, ja gut, ich weiß nicht. Nein, wir gehen voran im Vertrauen, dass Gott bei uns ist und er uns beisteht. Er uns auch immer wieder befähigt. Und da eben aufmerksam sein, was er möchte. Ja, ich möchte hier das so einfach mal mitgeben. Die Kraft selber, die kommt von Gott, die kommt nicht von uns. Und das einfach jetzt auch mitgeben, vielleicht haben wir, das ist jetzt sehr spontan, vielleicht können wir einfach so eine Minute ein bisschen spielen, einfach zum Nachdenken, dass wir eben über das Beispiel von Bill Wilson, aber eben jetzt das, was wir gehört haben, Johannes den Täufer, was heißt das jetzt für uns und für mich vor allem. Was möchte der Herr mit meinem Leben?